Und herzlich willkommen zur Sendung Osmose, die wieder Beiträge verschiedener Radios präsentiert. Als erstes unternehmen wir einen Ausflug über eine Richtungswahl in Kolumbien, produziert von NPLA Radio Berlin. Des Weiteren ist zu hören ein Beitrag von Radio Frei, Staatsraisonfunk, Deutsche Medien und der Genozid in Gaza. Ein Interview über das Buch mit dem Autor Fabian Goldmann. Und zum Schluss ein kurzer Beitrag: Vor 85 Jahren überfiel Hitlers Wehrmacht die Sowjetunion. Ein Auszug von den Nachdenkseiten. Ich hoffe auf einen guten Empfang und wir kommen zum ersten Beitrag von Radio Onda.
Onda Nachrichten.
Aktuelles aus Lateinamerika.
Die erste Runde der Präsidentschaftswahl in Kolumbien ist gelaufen und das Ergebnis überrascht viele. Zwar erhielt Iván Cepeda, der Kandidat der Linken und möglicher Nachfolger von Gustavo Petro, knapp 41% der Stimmen. Das entspricht etwa den Erwartungen der Umfragen. Überraschend ist jedoch der Erfolg des ultrarechten Kandidaten Abelardo de la Espriella. Er kam auf fast 44% und trifft nun am 21. Juni gegen Cepeda in der Stichwahl an. Entscheidend wird sein, wie sich die WählerInnen der ausgeschiedenen KandidatInnen verhalten und wen die beiden verbliebenen Bewerber noch mobilisieren können. Die Kandidatin des Uribe-Lagers, Paloma Valencia, hat bereits dazu aufgerufen, de la Espriella zu unterstützen. Gleichzeitig wächst die Kampagne, ihn zu verhindern. Viral verbreitet sich derzeit ein Video des liberalen Politikers Juan Carlos Losada.
Jamás votaré por aquel que tiene a todos los aliados internacionales de la extrema derecha.
Losada wirft de la Espriella vor, faschistisch, homophob und frauenfeindlich zu sein. Er wolle die Reformen der Petro-Regierung zurückdrehen, einen Polizeistaat errichten und das Kulturministerium abschaffen. Auch Claudia López, die ehemalige Bürgermeisterin von Bogotá, ruft dazu auf, seine Wahl zu verhindern. In den sozialen Medien tobt derweil ein zunehmend erbitterter Streit, der bis in die Familien reicht. Die politische Anspannung dürfte bis zum Wahltag weiter zunehmen.
Der ultrarechte Präsidentschaftskandidat Abelardo de la Espriella ist eine schlechte Kopie der Vertreter der neuen autoritären Rechten auf dem amerikanischen Kontinent.
Er will ein Konzept umsetzen, das in diesen Ländern der Region kläglich gescheitert ist und das einfach nur mehr Armut und Elend verursacht hat,
meint Héctor Galeano David, Kolumnist bei dem Online-Portal La Silla Vacía und Mitglied des außenpolitischen Programmteams von Iván Cepeda. Er beschreibt den Kandidaten als Frankenstein. De la Espriella erinnert im Stil stark an Bukele. Er will Megagefängnisse bauen und verspricht eine Politik der eisernen Hand. Wie Trump tritt er als erfolgreicher, ultrareicher Unternehmer auf. In einem Interview versicherte er, im Falle eines Wahlsiegs die Linke auszuweiten. Seine zahlreichen frauenverachtenden und homophoben Kommentare sind allgemein bekannt. Von Milei fehlt ihm nur die Kettensäge. Er nennt sich selbst der Tiger, verfolgt eine libertäre Politik, will den Staat um 40% reduzieren, öffentliche Einrichtungen privatisieren und Fracking erlauben. Er inszeniert sich außerdem als politischer Outsider. Zwar kandidiert er zum ersten Mal für einen politischen Posten, jedoch wird er von zahlreichen Vertretern der traditionellen Politik und von politischen Clans unterstützt. Der Kandidat stelle eine Gefahr für die Pressefreiheit dar, so Galeano David.
Seit langer Zeit und besonders dieses Jahr zeigt er alle JournalistInnen an, die es wagen, seine Arbeit in Frage zu stellen. Dieses Verhalten unterdrückt und schränkt die Pressefreiheit ein.
Beruflich ist de la Espriella als Anwalt tätig und hat sich mit seiner Kanzlei auf die Verteidigung von Korrupten, Kriminellen und Paramilitärs spezialisiert. Vor kurzem sagt er in diesem Zusammenhang, Ethik habe im Recht nichts zu suchen. Zudem ist er ein recht erfolgloser Unternehmer in verschiedenen Bereichen. Von einer Immobilienagentur über eine Modemarke und Viehzucht bis hin zum Weinhandel. Seine chamäleonartigen Eigenschaften sind erstaunlich. Früher kritisierte er die kolumbianische Kultur und prahlte mit seinen italienischen und US-amerikanischen Staatsangehörigkeiten. Heute inszeniert er sich hingegen als waschechter Patriot. Vor einigen Jahren bezeichnete er sich wiederholt als Atheist, Heute präsentiert er sich als überaus religiös und von Gott gesandt. De la Espriella ist eine Witzfigur. Der politische Trend in Amerika zeigt jedoch, dass diese neue autoritäre Rechte derzeit ziemlich erfolgreich Wahlen gewinnt. Der Kandidat stellt eine Gefahr für Demokratie, Menschenrechte und Umwelt dar. Ob auch Kolumbien dem autoritären Trend in der Region folgt, stellt sich in der zweiten Wahlrunde am 21. Juni heraus.
Der linke Kandidat Iván Cepeda hat vergangenen Samstag in der Hauptstadt Bogotá seinen offiziellen Wahlkampfabschluss begangen. Er wolle den von der Regierung Petro eingeschlagenen Weg weitergehen, sagte Cepeda. Online geht das Buhlen um Stimmen hingegen weiter. In den sozialen Netzwerken wurden in den vergangenen Tagen verstärkt Kampagnenvideos verbreitet, in denen Cepeda und die Vizekandidatin Aida Quilcue mit SchauspielerInnen zu sehen sind. Mit Me la juego por la vida, etwa Ich setze alles auf das Leben, war eigens zur zweiten Runde ein Wahlkampfslogan lanciert worden. Unabhängig vom offiziellen Wahlkampf hatten sich nach der ersten Runde Ende Mai vor allem junge Menschen ohne Parteibindung für das Duo Cepeda Quilcue engagiert. Bei Kundgebungen, Demonstrationen und Nachbarschaftsgesprächen, in kreativen Flashmobs und Social-Media-Posts warben sie für das linke KandidatInnen-Team und warnten vor einer möglichen Präsidentschaft von Abelardo de la Espriella. Vorausgegangen war diese Entwicklung eine Diskussion über die Wahlkampfstrategie des Regierungslagers. Ihm wurde unter anderem vorgeworfen, den Wahlkampf zu nüchtern und wenig modern gestaltet zu haben. Cepeda selbst agierte besonnen, las Wahlkampfreden durchgehend ab. Anders als Präsident Petro bei seiner Wahl 2022 lehnt Cepeda zudem politische Allianzen mit korrupten Regionalfürsten ab. Petro selbst hält sich mittlerweile mit der Einmischung in den Wahlkampf etwas zurück. AnalystInnen hatten erörtert, dass eine Einmischung Petros seinem Parteikollegen Cepeda in der entscheidenden Wahlkampfphase eher schade. Die Forderung einer verfassungsgebenden Versammlung hat die Linke mittlerweile aus ihrem Programm gestrichen. PolitikerInnen des politischen Zentrums hatten angedeutet, dies sei eine Bedingung für die Unterstützung Cepedas. Nachwahlanalysen hatten zudem ergeben, dass das Regierungslager unter anderem Wähler in den städtischen Mittelschichtmilieus verloren hatte. Außerdem konnte es weniger Menschen aus den popularen Klassen an die Wahlurnen mobilisieren.
Kolumbien ist ein Land der Extreme. Auf den Friedensvertrag von 2016 folgte die Ernüchterung. Die Gewalt endete nicht, sondern nahm neue Formen an. Soziale Ungleichheit verschärft durch die Pandemie und die fehlende politische Teilhabe vieler Menschen führte zu massiven Protesten und schließlich zur ersten linken Regierung in der Geschichte des Landes. Die Hoffnungen auf tiefgreifende Reformen waren groß. Doch zum Ende ihrer Amtszeit fällt die Bilanz gemischt aus. Und die Gewalt hat vielerorts sogar wieder zugenommen. Im südwestkolumbianischen Departamento Cauca zeigen sich diese Widersprüche wie unter einem Brennglas. Dort wehren sich indigene Gemeinden seit Jahrzehnten gegen wirtschaftliche und rassistische Ausgrenzung sowie gegen die Gewalt der Drogenökonomie und bewaffneter Gruppen. Vor 55 Jahren gründeten sie den Consejo Regional Indígena del Cauca, kurz CRIC. Die Bewegung erkämpfte Landrechte, eigene Bildungs- und Gesundheitsstrukturen, Wirtschaftskooperativen und mit der Guardia Indígena eine Form kollektiver Selbstverteidigung. So entstehen solidarische Alternativen zu Gewalt und neoliberaler Ausgrenzung. Über diese Erfahrungen berichten Rosalba Velasco vom Volk der NASA und Daniel Valencia Velasco. Rosalba Velasco gehört seit Jahrzehnten zu den prägenden Persönlichkeiten der indigenen Bewegung im Norden des Cauca und hat insbesondere die Organisierung von Frauen vorangetrieben. Daniel Valencia Velasco berichtet aus der Jugendbewegung Álvaro Uykue Chacue und über die Arbeit der Guardia Indígena. Zu dieser Veranstaltung laden Colco e.V. die Kolumbien-Kampagne Berlin, der Nachrichtenpool und Transgalaxia ein. Sie findet am Donnerstag, dem 18. Juni um 19 Uhr im Aquarium im Südblock in der Skalitzer Straße 6 in Berlin statt. Und weitere Infos zum Thema findet ihr auf der Seite www.cauca-indigina.de.
Weitere Nachrichten findet ihr bei npla.de/ponal.
Radio Frei 96,2.
Soweit Radio Onda aus Lateinamerika. Kommen wir nun zum Buch von Autor Fabian Goldmann, produziert von Radio Frei.
Wenn es um Israel und Palästina geht, wird die palästinensische Perspektive besonders in den deutschen Medien nur selten oder gar nicht beachtet. Das stellt beispielsweise auch Fabian Goldmann fest. Er ist Islamwissenschaftler und Journalist. Für sein im Frühjahr 2026 veröffentlichtes Buch Staatsräsonfunk, deutsche Medien unter Genozid in Gaza, wertete Fabian Goldmann systematisch über 11.000 Medienbeiträge aus Bild, Spiegel, Taz, Tagesschau und Zeit von Oktober 2023 bis Januar 2025 aus. Ich bin hier nur ein paar Häuser weiter vom Radiofreistudio entfernt, nämlich in den Kulturräumen vom Retronom in der Johannisstraße. Fabian Goldmann ist an diesem 15. Juni 2026 zu Besuch in Erfurt, um hier im Retronom aus seinem Buch zu lesen. Eingeladen hat ihn die Hochschulgruppe Erfurt Unsilenced, die intensiv in der Palästina-Solidarität aktiv ist. Ich habe mich vor dieser Lesung mit Fabian Goldmann hier im Retronom verabredet, um mit Ihnen über sein Buch zu sprechen. Hallo Fabian, danke, dass du dir die Zeit für das Interview hast.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Staatsräsonfunk heißt das Buch, geschrieben wie Staatsfunk und ein rein korrigiertes Raison. Dazu im Untertitel Genozid in Gaza. Wie ist der Titel zu verstehen?
Also der Titel hat eigentlich viele verschiedene Bedeutungen. Zum einen spielt er natürlich mit diesem Klischee des Staatsfunks und hält dem aber dann auch entgegen, nee, so einfach ist es nicht, dass Medien einfach, wie sich das viele vorstellen, so von oben gelenkt sind, sondern es ist schon ein bisschen komplizierter. Und ich versuche mich dem Problem der deutschen Israel-Palästina-Berichterstattung eben über den Begriff der Staatsräson zu nähern, also die bedingungslose Unterstützung Israels durch Deutschland, die sich eben auch in Mediensystemen in vielfacher Weise niederschlägt. Ich nenne mal drei Aspekte. Also zum einen haben wir auch einfach in der Medienlandschaft eine große Solidarisierung mit Israel, oder das ist eigentlich schon euphemistisch, mit der israelischen Regierung, die auch die Berichterstattung einfach ganz krass prägt. Also vielen Medienschaffenden muss niemand irgendeine einseitige pro-israelische Parteinahme vorgeben, sondern sie tun das aus freien Stücken von ganz allein, weil sie eben davon überzeugt sind. Das geht einher, sowohl in der Gesellschaft als auch in der Medienlandschaft mit, finde ich, so einem krassen antipalästinensischen, antimuslimischen Rassismus. Das erleben wir auch seit dem 7. Oktober zunehmend auf der Straße, bei Demonstrationen, auch im Kulturbetrieb, in der Wissenschaft, wo quasi Palästina-solidarische Stimmen gecancelt werden. Und das erlebt man eben auch im Medienbetrieb, sei es zum Beispiel in den Redaktionen, wo es auch Medienschaffende mit palästinensischem Background, aber auch arabischem, muslimischem Background sehr, sehr schwer haben. Wir erleben das aber eben vor allem auch in der Berichterstattung, die eben auch sehr oft einfach rassistische Stereotype aufgreift. Also das heißt, diese Berichterstattung, die wir so haben, hat meines Erachtens eben auch viel mit dem Weltbild von Medienschaffenden zu tun, eben quasi große Israel-Solidarität auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben dieses Klischee vom barbarischen, rückständigen Islam und der arabischen Welt. Und Staatsräson hat natürlich aber auch was zu tun mit Repressionen, mit Einschränkungen von Meinungsfreiheit, immer enger werdenden Diskursraum, was wir auch seit dem 7. Oktober in ganz vielfältiger Weise in der deutschen Gesellschaft beobachten können. Und auch Medienschaffende werden zunehmend Ziel von Repressionen, sei es durch andere Medien, durch die Bild-Zeitung zum Beispiel, wo sie als Antisemiten oder Islamisten gebrandmarkt werden. Aber auch, es gibt Anfeindungen durch die deutsch-israelische Gesellschaft, durch die israelische Botschaft, die oft einfach in den Redaktionen anruft und sich beschwert, durch den israelischen Armeesprecher zum Beispiel auch in Deutschland, der auch Journalisten wie mich zum Beispiel auch auf seine Feindeslisten packt. Aber auch der Staat wird zunehmend, habe ich den Eindruck, zur Bedrohung für die Pressefreiheit. So Sachen wie, dass die junge Welt im Verfassungsschutzbericht landet. Und noch viele weitere Beispiele kann man nennen. Also das heißt, dieser Begriff des Staatsräsonfunks bedeutet einmal, dass eben das, diese ganzen problematischen Entwicklungen, die wir unter der Überschrift Staatsräson zusammenfassen, eben auch Einfluss auf die Medienberichterstattung hat. Es bedeutet aber auch, Staatsräsonfunk, dass dadurch, dass Medien eben häufig sehr, sehr unkritisch gegenüber der offiziellen israelischen Perspektive sind und auch unkritisch gegenüber der offiziellen deutschen Politik sind, sie diese deutsche Politik der Staatsräson mit ermöglicht haben, die sich zum Beispiel manifestiert in Waffenlieferungen, in diplomatische Unterstützung, aber auch in Silencing von kritischen Stimmen. Das heißt, also Staatsräson einmal so als Erklärung, als Ursache für den ganzen medialen Schlamassel, den wir erleben, aber dann wiederum auch als Wirkung. Das soll dieser Begriff zum Ausdruck bringen.
Warum beschäftigt dich persönlich, wie deutsche Medien über den Genozid in Gaza berichten?
Oh, das ist natürlich ein weites Feld. Also zum einen kommen da, glaube ich, jede Menge biografische Zufälle irgendwie zusammen. Ich habe irgendwann mal Islamwissenschaft studiert. Das war nach dem Abi einfach auch irgendwie, weil ich nicht wusste, was ich sonst mit meinem Leben anfangen soll, habe das einfach mal ausprobiert, bin dann im sogenannten Nahen Osten immer wieder gelandet, in Syrien, dann auch in Israel, Palästina. Und ja, wenn man einmal so dieses Leid, die Verbrechen auch, die da tagtäglich begangen werden, auch mit deutscher Unterstützung erlebt, dann lässt einen das so leicht nicht wieder los. Und gleichzeitig habe ich angefangen, als Journalist zu arbeiten und mir dann auch immer wieder andere Medien geschaut, wie die so berichten, und schnell festgestellt, das mediale Bild, was hier so vermittelt wird von der Region, hat wirklich so rein gar nichts mit der Realität, mit dem Leben dort zu tun. Deshalb war meine journalistische Arbeit eigentlich auch schon immer eine medienkritische. Also ich habe auch schon vor dem 7. Oktober verschiedene medienkritische Untersuchungen gemacht zu Rassismus in der Clan-Berichterstattung, zu fehlender Diversität in Talkshows oder in Rundfunkräten, zu Islam-Berichterstattung und vieles mehr. Und ja, nach dem 7. Oktober habe ich das eigentlich einfach fortgeführt. Der Unterschied war nur, dass also die Defizite, die man da vorher schon feststellen konnte, danach nochmal völlig eskaliert sind. Also ein Großteil der Berichterstattung wirkte auf mich einfach, als sei sie irgendwie einfach komplett aus den Pressemitteilungen der israelischen Armee abgeschrieben. Man stieß da immer wieder auf irgendwelche propagandistischen Euphemismen von begrenzten Bodenoperationen, von Schutzzonen, von Evakuierungsanordnungen, die es nie gegeben hat. Ja, auch die ganzen rassistischen Klischees, die damit einhergehen, habe ich schon angesprochen. Und gleichzeitig gab es aber auch, fand ich, immer weniger kritische Stimmen, die sich dem Thema gewidmet haben, obwohl es mehr Anlass für Kritik eigentlich als je zuvor gab. Und deshalb ja, dachte ich, dann musst du das irgendwie mal angehen, das Thema. Und habe dann mir war letztlich auch wichtig, das wirklich empirisch fundiert und systematisch anzugehen. Jetzt nicht einfach nur so ein paar Beispiele rauszugreifen und die zu kritisieren, sondern zu gucken, wie ist die Berichterstattung in ihrer ganzen Breite. Und so ist dann letztlich dieses Buch zustande gekommen.
Wie bist du denn da bei deiner Recherche vorgegangen?
Also, ich habe sehr viel Zeit in Bibliotheken verbracht, so anderthalb Jahre, und habe mir zum einen Medien rausgegriffen. Also man muss sich ja erstmal immer irgendwie begrenzen, auch wenn man versucht, irgendwie über unser ganzes Mediensystem Aussagen zu treffen, muss irgendwie dich da bei deiner Methodik eingrenzen. Und ich habe versucht, Medien rauszugreifen, die schon irgendwie also zum einen eine große Reichweite haben, zum anderen aber auch ein möglichst breites Spektrum von unserer Medienwelt abdecken. Das waren dann die Bild als größte Tageszeitung, der Spiegel als größtes Nachrichtenmagazin, die Zeit als größte Wochenzeitung, die Tagesschau als reichweitenstärkstes Nachrichtenformat und die Taz als größte vermeintlich linke Tageszeitung. Und von denen habe ich mir dann einfach alle Beiträge angeschaut, im Rahmen meines 15-monatigen Untersuchungszeitraums. Der ging vom 7. Oktober 23 bis 19. Januar 25. Das war der Startpunkt einer kurzzeitigen Waffenruhe. Das waren etwa so 11.000 Beiträge, und die habe ich dann systematisch untersucht. Und also das, was ich zunächst rausfinden wollte, war, wie werden Medienschaffenden ihren eigenen Standards, ihren eigenen Prinzipien gerecht. Weil Journalismus ist im Endeffekt ja auch ein Handwerk. Das kann man lernen. Das ist niedergeschrieben in Handbüchern, auch in Programmaufträgen der Öffentlich-Rechtlichen, im Medienstaatsvertrag, im Pressekodex, da stehen dann so Sachen drin wie Faktentreue, dass es einfach stimmen muss, was du schreibst, Perspektivenvielfalt, Ausgewogenheit, ja, alle möglichen Seiten zu Wort kommen lassen, präziser Umgang mit Sprache, mit Bildern, nicht irgendwelche Klischees reproduzieren, aus Bereitstellen der relevanten historischen, juristischen, politischen Kontexte gehört zum Journalismus. Und das bin ich dann quasi durchgegangen, habe geguckt, zeigt zum Beispiel die Tagesschau wirklich alle Seiten in ihren 20-Uhr-Nachrichten. Da kam zum Beispiel heraus, nee, tut sie überhaupt nicht, sondern aller riesengroßer es gibt ein riesengroßes Übergewicht für die offizielle israelische Perspektive. Also konkret heißt das zum Beispiel am Beispiel der 20-Uhr-Nachrichten der Tagesschau. In den 15 Monaten standen 136 Vertreterinnen der israelischen Regierung, lediglich vier palästinensischen Repräsentanten in der Tagesschau gegenüber, die da zu Wort kamen. Aber nicht nur palästinensische Repräsentanten waren unterrepräsentiert, sondern zum Beispiel auch Vertreter von humanitären NGOs wie Save the Children, Oxfam, Ärzte ohne Grenzen, die in Gazastreifen tagtäglich aktiv sind, da auch immer wieder großartige Berichte produzieren, derer sich Journalisten leicht bedienen könnten. Selbst die kamen in der Tagesschau kaum vor. Also in 15 Monaten waren bei zwei Gelegenheiten waren dann Vertreter zu hören. Genau, und ähnliche Untersuchungen habe ich dann eben gemacht, zum Beispiel welche Quellen nutzen Medien in der Nachrichtenberichterstattung. Da war es auch wieder ein riesiges Übergewicht offizieller israelischer Angaben. Also um mal nur einen Fakt zu nennen, allein Israels Armee und Israels Regierung kamen in den von mir untersuchten allein Israels Armee und Israels Regierung schafften es in den von mir untersuchten Nachrichtenmedien mehr als doppelt so oft in die Schlagzeilen wie sämtliche Quellen aus Palästina, Libanon, Syrien, Iran, von allen humanitären NGOs und allen internationalen Organisationen zusammen. Und das hat halt überhaupt nichts mit dem zu tun, mit dem Journalismus zu tun, wie er eigentlich sein sollte.
Wie hat sich denn dein Verhältnis zur Medienwelt und zum Journalismus entwickelt, während du das Buch geschrieben hast und dafür recherchiert hast und diese Erkenntnisse machen konntest?
Ja, gute Frage. Also wie schon gesagt, war mein Bild von der deutschen Medienlandschaft schon vorher nicht so das allerbeste. Mir war natürlich klar, dass da große Defizite gibt, gerade so bei den Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe, Rassismus, Islam, Migrationsberichterstattung und so. Das hat ja auch alles nicht erst seit dem 7. Oktober angefangen. Deshalb habe ich mir, glaube ich, keine allzu großen Illusionen gemacht. Gleichzeitig wurde ich trotzdem dennoch immer wieder eigentlich enttäuscht oder war auch immer wieder entsetzt, wie krass doch diese ganze Schieflage sind. Also wenn ich an meine einzelnen Untersuchungen rangegangen bin, hatte ich schon so ungefähr im Kopf, was bei rauskommen könnte aufgrund meiner auch Medienerfahrung. Und es war dennoch dann danach immer noch viel, viel schlimmer als ich erwartet hätte. Was mich wirklich, glaube ich, am meisten entsetzt hat bis heute, war auch, wie kritikresistent Medien sind. Ich bin ja zum Glück nicht nur ich, der Medien kritisiert, empirisch fundiert kritisiert. Es gibt auch andere tolle medienkritische Stimmen, auch wissenschaftliche Untersuchungen von Janis Grimm zum Beispiel oder auf Social Media, auf Insta macht auch seit Tag 1 Nadja Sabura, Kommunikationswissenschaftlerin, einen tollen Job, indem sie auch immer wieder Verfehlungen gegen journalistische Standards ganz dezidiert nachweist. Und man erreicht eigentlich bei unseren großen etablierten Medien so gut wie gar nichts damit. Es gibt bis heute keinerlei kritische Auseinandersetzungen, selbstkritische Auseinandersetzungen damit. Es werden kaum Fehler richtig gestellt, was ja mir auch nochmal einfach gezeigt hat, wie einfach völlig kaputt unser etabliertes Mediensystem ist und wie groß diese Beharrungskräfte da drin sind. Weshalb ich mittlerweile eigentlich wenig Hoffnung habe, dass sich da noch groß irgendwas ändern lässt.
Jetzt ist die Diagnose quasi gestellt. Wie erklärst du dir das alles?
Ja, das ist wahrscheinlich die schwierigste Frage, die auch am schwersten zu beantwortende Frage. Wahrscheinlich ist es aber auch die wichtigste Frage, weil ja irgendwie die Antwort dafür notwendig ist, um dann auch eine Perspektive aufmachen zu können, wie man es besser machen kann, wie man unser Mediensystem retten kann. Ich muss dazu sagen, mein Buch ist zu 90% Inhaltsanalyse. Also ich schaue mir Berichterstattung an und sage, was das Problem ist. Es ist die Frage, was sind die Ursachen, geht dann nochmal darüber hinaus. Da kann ich nicht so empirisch fundiert was dazu sagen. Glücklicherweise gibt es aber auch schon da jede Menge Literatur dazu. Ich bin ja nicht der Erste, dem das aufgefallen ist, dass unsere Medien, gerade auch wenn es um Kriegsberichterstattung geht, häufig keinen guten Job machen, sondern sich sehr an den offiziellen Narrativen und Angaben ihrer jeweiligen Regierung orientieren. Also ein paar Ursachen habe ich ja schon genannt, die sagen wir mal, mit dieser Politik der Staatsräson zusammenhängen. Man muss, glaube ich, aber dann auch berücksichtigen, dass diese ganzen eher neuen Probleme oder die Probleme, die sich jetzt nochmal massiv auf jeden Fall seit dem 7. Oktober verschärft haben, auf ein Mediensystem getroffen sind, was vorher schon krasse Defizite hatte und was es einfach sehr, sehr schwer gemacht hat, in Deutschland guten Journalismus zu machen. Ich nenne mal nur so ein paar Probleme, damit es nicht allzu lange dauert. Also unser Nachrichtenjournalismus ist traditionell sehr, sehr fokussiert auf offizielle, meist staatliche Angaben. Die Medienwissenschaftlerin Sabine Schiffer hat dafür mal den Begriff des Verlautbarungsjournalismus geprägt. Also viele Nachrichten bestehen einfach aus übernommenen Pressemitteilungen von Staat, von Behörden, von großen Unternehmen, weil es auch einfach die billigste und bequemste und schnellste Art des Journalismus ist. Und diese Art des Journalismus, also dieser Verlautbarungsjournalismus, privilegiert eben extrem jene Akteure in einer Gesellschaft, die das Geld, die Ressourcen, die Macht haben, solche Pressearbeit professionell zu betreiben. Und das sind halt eher nicht die Menschen in Gaza oder irgendwelche kleinen humanitären NGOs. Also das ist quasi schon so ein riesiges Konstruktionsdefizit von unserem Journalismus. Ein anderer Aspekt ist vielleicht auch so eine zunehmende Kommerzialisierung und Konzentration unseres Mediensystems. Also wir denken irgendwie immer, in Deutschland hätten wir so riesige Pressevielfalt, Pressefreiheit. Aber wenn man sich das historisch anschaut, ist das eigentlich überhaupt nicht so. Also in den 1920ern, also vor 100 Jahren ungefähr, hatten wir noch 4.500 Tageszeitungen in Deutschland. Aktuell sind es noch 320. Und von diesen 320 ist die Mehrheit in der Hand von großen Medienunternehmen wie Springer, Funke, Matzak Mediengruppe, Ippen, Südwest Holding. Und das Problem bei solchen großen Medienkonzernen ist, die verdienen nicht unbedingt ihr Geld mit gutem Journalismus und Abos und Kioskverkäufen, sondern für die ist Journalismus eigentlich so ein Investment unter vielen. Die haben dann noch ihre Jobportal, ihre Dating-App, ihr Gesundheitsportal. Springer verdient sich noch ein bisschen was mit dem illegalen Siedlungsbau in der Westbank mit dazu. Und für die ist investigativer, machtkritischer Journalismus eher so ein Geschäftsrisiko, weil man sich dafür mit den politischen und wirtschaftlichen Eliten anlegen muss, von denen man aber selber abhängig ist. Und das ist auch ein weiterer Grund, also ein systemischer, struktureller Grund, warum es eben so wenig machtkritischen Journalismus gibt. Wo wir gerade vielleicht in Thüringen sind, kann ich das ja vielleicht mal am Beispiel des Thüringer Pressemarkts oder der Thüringer Presselandschaft verdeutlichen, wie groß dieses Problem eigentlich ist. In Thüringen zum Beispiel ist der komplette, fast der ganze Tageszeitungsmarkt, Thüringer Allgemeine, Thüringische Landeszeitung, Ostthüringer Zeitung, in Hand von einem Unternehmen, nämlich Funke. Und ja, ein Großteil der überregionalen Berichterstattung entsteht eben nicht in Erfurt, in Weimar, in Gera, wo die Redaktionen ihren Sitz haben, sondern entsteht in Berlin-Mitte in der Funke-Zentralredaktion, von wo halt Funke Regionalzeitung in ganz Deutschland beliefert. Und Funke ist eben so ein großes Medienunternehmen, für das diese Probleme, die ich vorhin eben geschildert habe, zutreffen. Und ja, vielleicht noch ein kleiner Aspekt, warum sich die Berichterstattung auch von Funke nicht unbedingt großartig von anderen großen Medienmarken wie Springer zum Beispiel unterscheidet, ist auch, dass der Funke-Chefredakteur früher selber Teil der Bild-Chefredaktion war. Also auch dahingehend gibt es halt nicht besonders viel Vielfalt. Das Gleiche gilt übrigens für die dpa. Das wäre noch ein weiterer, so ein struktureller Aspekt, dass ein Großteil unserer Medienberichterstattung basiert einfach auf DPA-Angaben. 95% aller Medien in Deutschland haben die DPA abonniert. Über 45% aller Nachrichten basieren auf Agenturangaben, meistens DPA. Und auch der DPA-Chefredakteur saß früher in der Bild-Chefredaktion. Also wenn man sich denkt, manchmal erzählen mir irgendwie Leute, die sind überzeugte Taz-Abonnenten irgendwie schon seit Jahrzehnten und jeder Bildleser ist ein verkappter Faschist. In Wahrheit konsumiert ihr alle zu einem großen Teil dieselben Inhalte, nämlich eben zum Beispiel DPA. Genau, es gibt noch viele weitere Probleme, über die man sprechen müsste, aber ich lasse dich erstmal wieder was fragen.
Wir gehen mal so ein bisschen in das Buch jetzt rein, sodass die Leute wissen, was erwartet die in dem Buch. Kannst du so grob erklären die Struktur des Buchs und den roten Faden, was die Lesenden erwartet?
Ja, also wie gesagt, so die ersten 7 Kapitel sind eigentlich Inhaltsanalyse und ich habe das versucht, so grob an Aspekten journalistischer Arbeit zu gliedern, also im Im ersten Kapitel, also ersten inhaltlichen Kapitel, Kapitel 2 ist das, geht es um Perspektiven, also wer kommt zu Wort, wer kommt nicht zu Wort. Habe ich ja schon dieses Beispiel mit der Tagesschau genannt, das habe ich mir auch für Talkshows angeschaut oder welche Expertinnen werden in Tageszeitungen zitiert. Kommt auch immer wieder Ähnliches raus, eben vor allem offizielle israelische Stimmen. Im nächsten Kapitel habe ich mir die Quellenauswahl angeschaut. Einmal, welche Quellen werden genutzt, aber wie wird auch mit bestimmten Quellen umgegangen? Also ein Kapitel widmet sich zum Beispiel der Frage der vermeintlichen Hamas-Angaben, die man nicht trauen kann. Und dem bin ich dann mal intensiver nachgegangen, habe geguckt, ja, was gibt es denn da für Untersuchungen dazu? Und das Ergebnis ist, dass, also zum einen handelt es sich sehr häufig schon gar nicht um Hamas-Angaben, sondern Angaben der lokalen Krankenhäuser. Und zum anderen wurden die vermeintlichen Hamas-Angaben, die man nicht nachprüfen kann, so heißt es oft in Medien, vielfach nachgeprüft, unter anderem durch mehrere wissenschaftliche Untersuchungen, die eher zum Ergebnis kamen, dass die eigentlich sehr glaubwürdig und präzise sind. Wenn sie nicht stimmen, dann nicht, weil die irgendjemand manipuliert, sondern weil nur die in Krankenhaus erfassten Gewalttoten da gezählt werden und nicht die Toten, die noch unter den Trümmern liegen oder durch Krankheit und Hunger gestorben sind. Von daher sind die tendenziell eher zu niedrig. Im nächsten Kapitel, da ging es um, welche Narrative die Berichterstattung prägen. Aber Hamas heißt das, und das quasi gibt schon quasi den Tenor vor. Es geht eben in deutschen Nachrichten oft. Also oft werden israelische Verbrechen, israelische Massaker dann irgendwie immer als versucht, irgendwie der Hamas in die Schuhe zu schieben. Zum Beispiel, wenn die systematische Zerstörung des palästinensischen Gesundheitssystems war begleitet von so einer Propagandakampagne, dass sich unter den Krankenhäusern irgendwelche Hamas-Kommandozentralen befinden sollten. Auch das wurde immer wieder unkritisch, ohne irgendwelchen Belege von deutschen Medien wiedergegeben. Dasselbe Muster findet sich bei der Tötung von palästinensischen Journalisten. Über 260 sind es, glaube ich, mittlerweile, die von Israels Armee getötet wurden, mehr als durch jede andere Kriegspartei jemals. Und da übernehmen deutsche Medien auch immer wieder die vielfach unbelegte Darstellung der israelischen Armee, dass es sich bei denen um irgendwelche Hamas-Terroristen handelt. Ich habe mir auch die Frage von menschlichen Schutzschilden angeschaut. Das ist ja auch so ein Rechtfertigungsargument, das behauptet wird, Israels Angriffe kosten nur deshalb so viele zivile Opfer, weil die Hamas sich unter der Zivilbevölkerung versteckt. Da habe ich mir auch alle relevanten Untersuchungen, investigativen Recherchen von New York Times, Al Jazeera, Haaretz und vielen anderen angeschaut, die durchweg zu dem Ergebnis kommen, ja, im Gazastreifen werden massiv Zivilisten als menschliche Schutzschilde missbraucht, aber nicht durch die Hamas, sondern durch die israelische Armee, was wiederum dann gar nicht in unseren Medien oder kaum in unseren Medien vorkommt. Dann ein Kapitel widmet sich der Darstellung von Opfern, also wie werden israelische, wie werden palästinensische, libanesische Gewaltopfer dargestellt. Das ein paar Aspekte zu nennen. Zum einen ein Ergebnis, dass israelische Gewaltopfer sehr, 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 sehr viel häufiger in die Schlagzeilen schaffen, ungefähr 37 Mal so häufig im Durchschnitt gemessen an der tatsächlichen Opferzahl verglichen mit palästinensischen Opfern. Vor allem werden sie aber auf eine ganz andere Art und Weise dargestellt, nämlich viel empathischer. Man erfährt dann die Namen, man liest ihre Geschichten, man sieht die Bilder von ihnen, die Bilder von weinenden Angehörigen am Sarg zum Beispiel. Zu palästinensischen Toten gibt es in aller Regel, wenn überhaupt, Zahlenangaben, also sehr anonymisiert und dann oftmals noch mit dem Zusatz, es handelt sich dabei um Hamas-Angaben, die man nicht nachprüfen kann, was das dann auch nochmal alles in Zweifel zieht. Und das letzte inhaltliche Kapitel beschäftigt sich dann meines Erachtens eigentlich so mit dem wichtigsten Aspekt unseres medialen Versagens, nämlich der Nichtberichterstattung von Ereignissen. Also in der Propagandaforschung gibt es so diesen Begriff Propaganda by Omission, also Propaganda durch Auslassung. Und ich würde sagen, das ist eigentlich so das größte Problem unserer Berichterstattung, dass ganz vieles gar nicht berichtet wird. Dazu zählen große Massaker mit Dutzenden, teils über 100 Toten, aber ja, auch, wie gesagt, zum Beispiel so Sachen wie systematische Zerstörung der Lebensgrundlagen im Gazastreifen, auch die Zersiedelung der Westbank, aber auch so Sachen wie palästinensisches Alltagsleben kommt in unseren Medien gar nicht vor, was eben auch dann nochmal führt, dass dieses Leid quasi emotional dem Betrachter hier in Deutschland so gut wie gar nicht vermittelt wird und so das ganze Ausmaß des Schreckens halt so irgendwie im Wagen und ungefähren letztlich bleibt. Genau, das sind im Großen und Ganzen so die inhaltsanalytischen Kapitel. Und dann gibt es noch das letzte Kapitel, Kapitel 8, das fällt ein bisschen aus der Reihe, wo ich dann mich mit den Gründen für diese Art der Berichterstattung auseinandersetze.
Du hast jetzt schon das Buch einige Male gelesen und hast da so ein paar Lesungen hinter dir. Wie war denn das bisher? Wie waren da so die Reaktionen? Und gibt es irgendwas, was so passiert ist auf den Lesungen?
Ja. Also im Großen und Ganzen sind die Reaktionen echt großartig. Ich bin selber völlig hin und weg von der vielen positiven Resonanz. Also ich bekomme Einladungen überall in Deutschland, weil jetzt in so vielen Städten, bei manchen Städten wusste ich gar nicht, dass es die gibt, kriege die wahrscheinlich gar nicht mehr alle zusammen. Also 25, glaube ich, Auftritte hatte ich in den letzten 2 Monaten, fast immer volles Haus, oft kamen schon gar nicht mehr alle rein. Also was mich natürlich sehr freut, was mir auch mal zeigt, dass es großen Bedarf gibt, an solcher Medienkritik. Die meisten Leute muss man interessanterweise, oder zwar interessant für mich, auch gar nicht mehr überzeugen, dass die Berichterstattung problematisch ist. Das wissen die oft schon selber. Aber schön ist es für die, also das wird mir immer rückgemeldet, dann dennoch, das eben alles mal so empirisch fundiert geliefert zu bekommen, auch die passenden, die oder notwendigen Argumente und Fakten für dieses unbestimmte Gefühl, was, glaube ich, ganz viele Menschen in Deutschland mit Blick auf unsere Berichterstattung hier so in sich tragen. Es gab so ein paar schwierige Ereignisse. Also das erste größere Problem gab es an der Uni Köln. Da hat mich eine Hochschulgruppe Camp for Palestine, heißen die, eingeladen. Auch der AStA stand dahinter. Der AStA an der Uni Köln ist zum Glück sehr stabil, was das Thema angeht. Und da hat dann die Uni die Lesung erst kurzfristig, also sie hat sie erstmal genehmigt, dann hat sie kurzfristig an einen kleineren Campus verschoben, mutmaßlich in der Hoffnung, dass es da weniger Öffentlichkeit gibt. Und schließlich hat sie ganz, kurz vorher ganz abgesagt. Und wie gesagt, die Studis in Köln, die waren da sehr stabil, die haben von Anfang an klar gemacht, wir lassen uns das nicht gefallen und haben schließlich hat dann in den Räumen der Uni schon die Hochschulleitung und die Polizei und der Sicherheitsdienst auf uns gewartet, haben uns dann rausgeworfen. Und die haben nicht klein beigegeben, die Studis. Die haben dann in Windeseile Bierbänke und Zelte und Lautsprecher-Tonanlage vor der Uni aufgebaut, eine Spontankundgebung angemeldet. Und letztlich war der Event viel größer, als es wahrscheinlich unter normalen Umständen stattgefunden hätte. Die Lokalpresse hat auch berichtet, auch teilweise sogar kritisch gegenüber der Uni Köln. Also wenn das Ziel der Uni Köln war, irgendwie das Thema unterm Deckel zu halten, ist es auf jeden Fall völlig nach hinten losgegangen. Ich gucke immer bei Amazon nach meinem Verkaufsranking, weil man das kann man das so in Echtzeit nachverfolgen. Auch die Buchverkäufe sind sofort nach oben gegangen. Ich war dann einmal wieder auf Platz 1 und in Israel und den Journalismusbüchern. Also von daher nochmal vielen Dank auch an die Uni Köln für die unfreiwillige Promo. Ein ähnliches Erlebnis hatte ich gerade an der Kunsthochschule Halle. Also tatsächlich sind es oft die Unis und die Hochschulen, die Probleme bereiten. Die hat es auch erstmal genehmigt. Dann fielen denen irgendwelche komischen Auflagen ein, wie dass das nur hochschulintern stattfinden darf, nur Hochschulpersonal, also Studierende und Mitarbeitende teilnehmen dürfen und dass es auch nicht öffentlich beworben darf, haben sie dann als Auflage der Hochschulgruppe Politwoch, heißt die mich eingeladen hat, mitgegeben. Und die haben sich dann eigentlich auch dran gehalten und trotzdem wurde es dann überraschend abgesagt. Und der vermeintliche Grund war, dass ich in einer Liste mit Veranstaltungsankündigungen auf meinem Instagram-Kanal auch diese Veranstaltung aufgeführt hat. Und das hat angeblich gegen das Werbeverbot verstoßen, was irgendwie keiner, der irgendwie mit dem Fall da vertraut war, wirklich geglaubt hat. Und auch da hat die Veranstaltung schließlich stattgefunden, nicht in Halle, aber am selben Tag dann in Leipzig, wo sich ein nettes Café, Very Café heißt das, bereit erklärt hat. Und da war es auch großartige Veranstaltung, auch komplett voll und viele, viele Besucher. Und jetzt auch in den nächsten Wochen habe ich auch schon wieder jede Menge Anfragen für weitere Veranstaltungen. Also ja, so unterm Strich bin ich sehr, sehr zufrieden mit der Resonanz.
Wie gehst du denn, weil Bei dem Thema schwingt ja immer so ein bisschen der Antisemitismusvorwurf mit. Wie gehst denn du damit um? Hast du sowas schon bekommen? Was denkst du da?
Ja, den bekomme ich natürlich ständig. Ich glaube, die krasseste Geschichte war, als der Sprecher der israelischen Armee, Ariel Sharus Shalika, mich auf so eine Liste mit den Top 10 Verbreitern von Judenhass in Deutschland gesetzt hat. Mit anderen auch sehr verdienten, renommierten Journalisten. Also ich war da auf jeden Fall in guter Gesellschaft. Und das, wie gesagt, ist eine Armee, die ja in den letzten Jahren so viele Journalisten ermordet hat, wie es, glaube ich, noch gar nicht in der Weltgeschichte gab. Und eben auch in Deutschland immer stärker kritische Medienschaffende ins Visier nimmt. Natürlich nicht mit tödlichen Folgen, aber halt diese diskreditiert. Und das allein ist natürlich schon erschreckend genug. Das noch erschreckende ist, dass es dafür auch so gut wie gar keine so Skandalisierung durch Politik, durch Behörden, aber auch innerhalb der Medienlandschaft wenig gibt, sondern das wird dann irgendwie weitgehend so hingenommen, was halt auch nochmal Ausdruck dessen ist, dass ja, wir einfach insgesamt so ein Problem mit unserem Medienbetrieb haben. Auch so Institutionen, die eigentlich dafür zuständig wären, die Journalistenverbände, Deutsche Journalistenunion, Deutsche Journalistenverband, die sind auch eher so Teil des Problems als der Lösung. Die haben auch schon palästinensische Journalisten ohne jeden Beleg als Hamas-Terroristen abgestempelt. Dasselbe gilt für die vermeintlichen journalistischen Kontrollgremien, Rundfunkräte, Landesmedienanstalten, Presserat. Die machen eigentlich auch nicht so richtig ihren Job. Auch im Gegenteil, die hatten einige der schlimmsten Verfehlungen der letzten Jahre, wie zum Beispiel diese Fake News, dass die Hamas 40 Babys enthauptet haben soll, die am 11. Oktober und den Tagen danach durch alle Medien ging und zweifelsfrei als Fake News entlarvt ist. Auch die israelische Armee hat das später bestätigt. Auch diese Geschichte hat den offiziellen Segen des Presserats zum Beispiel mal bekommen. Aber deine Frage war eigentlich, wie gehe ich damit um? Also ja, es ist nicht so, dass mich das alles kalt lässt. Gleichzeitig denke ich, also auf der einen Seite bekomme ich natürlich viel Zuspruch, ohne den würde ich es wahrscheinlich auch nicht machen, ohne dass ich merke, dass es vielen auch Kraft gibt und empowert und so meine Arbeit. Und ich würde sogar sagen, dass das Buch selbst für mich auch so eine Art von Ventil ist. Also den Frust, den Ärger, der sich auch bei mir aufstaut, nicht nur durch Anfeindungen, auch einfach, wenn ich unsere Medien aufschlage und das vergleiche mit dem, was tatsächlich in Gazastreifen passiert. Viel von diesem Frust habe ich in dieses Buch reingesteckt und bin dann natürlich jetzt froh, dass es so gut ankommt. Vielleicht noch einen Punkt, weil das vielleicht auch anderen helfen könnte, wie man damit umgeht, ist, sich Gleichgesinnte zu suchen. Also so in den ersten Wochen oder Monaten vielleicht sogar noch nach dem 7. Oktober dachte ich auch manchmal, bist du jetzt irgendwie hier der verrückt geworden? Es kann doch nicht sein, dass es nur dir auffällt. Und dann so Schritt für Schritt bin ich dann immer häufiger in Kontakt mit anderen Medienschaffenden, anderen Bereichen der Gesellschaft, Kultur, Wissenschaft und so weiter, Leuten in Kontakt gekommen, denen das eben auch aufgefallen ist und sich da gegenseitig zu unterstützen und auszutauschen und zu empowern und zu zeigen, dass man doch irgendwie ganz richtig liegt mit seiner Wahrnehmung, das hilft auf jeden Fall auch sehr und das kann ich auch nur jedem raten, das zu tun.
Wie können denn Hörende und Lesende mit dir in Kontakt kommen oder deine Arbeit weiterverfolgen?
Also ich bin vor allem in Social Media bin ich vor allem auf Instagram aktiv. Sucht einfach nach meinem Namen auf Instagram, da findet ihr den schon. Ansonsten noch auf Twitter und ein bisschen auf YouTube und TikTok, aber vor allem Instagram. Da gerne. Ich kriege da ziemlich viele Anfragen. Wenn ich mal was übersehe, tut es mir leid. Wenn ihr sicher gehen wollt, dass es mich wirklich erreicht, benutze lieber das Kontaktformular auf meiner Website. Das kennen nicht so viele. Das ist der sicherere Weg zu mir und ansonsten kommt natürlich gern zu meinen Veranstaltungen. Ich glaube, irgendwann in den nächsten Wochen bin ich nochmal in Weimar, da steht der Termin nicht fest. Also wenn ihr das rechtzeitig hört, die Termine findet ihr dann auch auf meiner Insta-Seite, kommt gern dorthin und ansonsten bin ich bestimmt auch weiter nochmal in Thüringen.
Eine letzte Frage, auch nur wenn du die beantworten möchtest. Das Buch ist den Journalistinnen in Gaza gewidmet. Möchtest du das erklären?
Ja, gerne. Also ich schimpfe ja sehr viel in meinem Buch über Journalisten und auch zu Recht, finde ich. Und gleichzeitig versuche ich in dem Buch aber auch zu zeigen, dass es eben auch sehr guten Journalismus gibt. Den gibt es in Deutschland teilweise innerhalb des etablierten Mediensystems. Dahinter stecken oft Redakteure, Redakteurinnen, die gegen große Widerstände auch in ihren Redaktionen sehr engagiert da die einzelnen guten Beiträge durchbringen. Die warten dann geduldig, dass ihr Ressortleiter endlich mal Überstunden abbummelt, damit sie, weil der Stellvertreter vielleicht ein bisschen entspannter ist. Diesen guten Journalismus gibt es aber auch vor allem jenseits des etablierten Mediensystems durch kleine Online-Indie-Medien-Accounts, die mit einem Bruchteil der Ressourcen oft einen sehr besseren Job machen. Occupied News, Gaza Heute, Ethos Media, Jacobin, um mal nur ein paar zu nennen. Vor allem, finde ich, gibt es aber diesen guten Journalismus, also in einem Maße, der wirklich alles, worüber hier wir uns so klagen, auch weil du Anfeindungen angesprochen hast, so weit in den Schatten stellt und so krass zeigt, was wirklich möglich ist. Gibt es diesen guten Journalismus in Gaza selbst, im Libanon, wo ja Leute unter den fürchterlichsten Umständen, die man sich nur vorstellen kann, ja bis zu so weit geht, sich selbst und die eigene Familie in Lebensgefahr zu bringen, dafür sorgen, dass wir hier erfahren, was eben auch mit deutschen Geldern, mit deutschen Wählerstimmen, mit all unserer Unterstützung dafür Verbrechen geschehen. Und ich finde es für mich persönlich eine der größten, was für mich das größte Entsetzen auslöst, ist, dass es so gut wie keine Würdigung hier in unserer Medienlandschaft für diese aufopferungsvolle Arbeit von palästinensischen, libanesischen Medienschaffenden und so weiter gibt, sondern im Gegenteil, die hier irgendwie dann noch diffamiert werden von irgendwelchen Schreibtischtätern, die halt nicht in Mühe der Prinzipientreue haben, die eben diese palästinensischen Journalisten haben. Und deshalb wollte ich dann, dachte ich, wenn die schon nicht hier in unserer Medienlandschaft gewürdigt werden, wo sie eigentlich wirklich jeden Tag gewürdigt werden sollten, dann widme ich denen wenigstens mein Buch, um ja, die nicht ganz in Vergessenheit geraten zu lassen.
Das Buch Staatsräsonfunk, Deutsche Medien und der Genozid in Gaza von Fabian Goldmann. Ich habe mit ihm vor seiner Lesung im Retronom über das Buch gesprochen. Erschienen ist es im Frühjahr 2026 im Manifest Verlag und kostet 22 Euro. Fabian Goldmann, vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg bei der Lesung.
Ich habe zu danken, war sehr nett. Vielen Dank.
Unser letztes Kapitel erinnert an Hitlers Wehrmachtüberfall auf die Sowjetunion vor 85 Jahren.
Nachdenkseiten. Vernichtungskrieg Teil 1. Der russische Magen ist dehnbar. Vor 85 Jahren überfiel Hitlers Wehrmacht die Sowjetunion. Von Leo Ensel. 85 Jahre nach dem Überfall Hitler-Deutschlands auf die Sowjetunion nimmt die Orwellsche Sprachverdrehung hierzulande mittlerweile atemberaubende Züge an. Nach dem Vernichtungskrieg, den der zweite Hitler im Kreml seit über 4 Jahren angeblich gegen die Ukraine führt, wird nun auch noch größenwahnsinnig eine bedingungslose Kapitulation Russlands, eine Stunde Null, mit anschließendem Kriegsverbrecherprozess eingefordert. Höchste Zeit, die Maßstäbe wieder richtig zu stellen. Ein veritabler Vernichtungskrieg war Hitlers Krieg gegen die Sowjetunion, der von Anfang an als solcher geplant war. Fast 27 Millionen Sowjetbürger fielen ihm zum Opfer. Je länger der russische Krieg gegen die Ukraine, bei westlicher Totalverweigerung in Sachen Diplomatie, andauert, je dramatischer die Gefahr wächst, dass dieser Krieg sich noch auf Mitteleuropa ausweiten und im Worst Case zu einem Flächenbrand, einem am Ende nuklearen Dritten Weltkrieg eskalieren könnte, desto schriller überschlagen sich hierzulande Medien und Politik in Ton und Wortwahl. Es begann mit dem Vernichtungskrieg Russlands gegen die Ukraine, mit dem bereits 6 Tage nach Kriegsbeginn als Avantgardist eigener Art Norbert Röttgen glänzte. Friedrich Merz und der damalige Kanzler Olaf Scholz zogen spätestens Ende März bzw. Anfang Mai 2022 nach. Hitler-Vergleiche werden, siehe Milosevic und Saddam Hussein, hier eh gern aus dem Zylinder gezaubert. Der russische Präsident verfügt da zwar über kein Alleinstellungsmerkmal, stellt jedoch die aktuelle Reinkarnation dar. Einer Marie-Agnes Strack-Zimmermann allerdings blieb es vorbehalten, im März 2025 unwidersprochen zu verkünden, der Mörder und Killer im Kreml habe, wörtlich, hunderte von Millionen Menschen unter die Erde gebracht. Eine vorläufige Klimax scheint nun mit Roderich Kiesewetters größenwahnsinniger Forderung nach einer bedingungslosen Kapitulation Russlands, einer Stunde Null inklusive eines subkutan eingeforderten neuen Nürnberger Prozesses erreicht. Immer unabweisbarer drängt sich der Eindruck auf, dass der Ukraine-Krieg für eine zunehmende Zahl von Spitzenpolitikern und Journalisten einen willkommenen Anlass bietet, Deutschland nicht nur ein für alle Male zu exkulpieren, sondern sich bei dieser Gelegenheit auch noch für die Niederlage im Zweiten Weltkrieg zu rächen und dessen Ergebnisse endgültig zu revidieren. Höchste Zeit, die Maßstäbe wieder zurechtzurücken und sich den brutalsten Krieg der Weltgeschichte in seinen Einzelheiten nochmals intensiv vor Augen zu führen. Der russische Magen ist dehnbar. Armut, Hunger und Genügsamkeit erträgt der russische Mensch schon seit Jahrhunderten. Sein Magen ist dehnbar, daher kein falsches Mitleid. Dies schrieben nicht etwa Hitler, Himmler oder Goebbels. Der Satz stammt von Herbert Backe, Staatssekretär im Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Es findet sich in einem als gelbe Mappe bezeichneten Papier, das Görings Ernährungsbeauftragter genau 3 Wochen vor dem Überfall auf die Sowjetunion unter dem Rubrum Geheime Kommandosache über 10.000 Landwirtschaftsführern im Reich zukommen ließ. Die gesamte künftige Besatzungspolitik des riesigen zu erobernden Raums im Osten solle unter dem obersten Prinzip »Was nützt es Deutschland?« stehen. Bereits einen Monat zuvor, am 2. Mai 1941, hatte es in einer Sitzung von Staatssekretären und führenden Offizieren der Wehrmacht geheißen: Der Krieg ist nur zu führen, wenn die gesamte Wehrmacht im dritten Kriegsjahr aus Russland ernährt wird. Hierbei werden zweifellos 10 Millionen Menschen verhungern, wenn das für uns Notwendige aus dem Land herausgeholt wird. Der Überfall als Kriegsnotwendigkeit. Im 2. Jahr des von ihnen entfesselten Krieges hatten die deutschen Aggressoren sich in eine Sackgasse manövriert. Trotz erfolgreicher Blitzkriege gegen Polen, Dänemark, Norwegen, die Niederlande, Belgien und Frankreich war es Hitlers Wehrmacht nicht gelungen, England in die Knie zu zwingen. Der kriegsentscheidende Sieg an der Westfront war damit in weite Ferne gerückt. Nach wie vor konnte die britische Schlachtflotte mittels Seeblockade Deutschland in existenzielle Bedrohung bringen. Schon zu Friedenszeiten war das Deutsche Reich nicht in der Lage gewesen, sich aus den Erträgen der eigenen Landwirtschaft zureichend zu ernähren. Wie der Historiker Götz Ali in seinem viel beachteten Band »Hitlers Volksstaat« herausgearbeitet hat, gelang es der NS-Führung auch mit äußerstem Kraftaufwand allenfalls 83% der eigenen notwendigen Lebensmittel im Inland produzieren zu lassen. In jedem Fall blieben Einfuhren, insbesondere von Pflanzenfett und Futtergetreide, notwendig, um die Bevölkerung ausreichend zu versorgen. Die Mobilisierung der Streitkräfte führte zwangsläufig zum Mangel an Kunstdünger, für den derselbe Stickstoff gebraucht wurde wie für die Pulverproduktion. Ferner fehlte es bald an Männern, Pferden, Traktoren, neuen Maschinen und Treibstoff. Zitat Ende. All diese Importgüter und nicht zuletzt das kriegsnotwendige Erdöl waren unter den Bedingungen der britischen Seeblockade zu schwer erreichbarer Mangelware geworden. Was Hitler in »Mein Kampf« unter dem Stichwort »Lebensraum im Osten« noch eher vage als ideologisches Fernziel angedeutet hatte, die Eroberung der Sowjetunion bis zum Ural sowie die Vertreibung, Versklavung und Ermordung der dortigen Bevölkerung und was er noch am 11. August 1939 gegenüber dem Schweizer Völkerbundkommissar Karl Jakob Burckhardt so formuliert hatte: »Alles, was ich unternehme, ist gegen Russland gerichtet. Wenn der Westen zu dumm und zu blind ist, um dies zu begreifen, werde ich gezwungen sein, mich mit dem Russen zu verständigen, den Westen zu schlagen und dann nach seiner Niederlage mich mit meinen versammelten Kräften gegen die Sowjetunion zu wenden. Ich brauche die Ukraine, damit man uns nicht wieder wie im letzten Krieg aushungern kann. Dies wurde nun im Frühjahr 1941 aus der Perspektive der Täter zur dringenden Kriegsnotwendigkeit. Sie starben, damit Deutschland lebe. Hitlers letzter Satz bringt das Trauma der Nazis auf den Punkt. Eine aus Hunger, Mangelernährung und Kriegsmüdigkeit geborene Revolution der eigenen Bevölkerung gegen das Regime, wie im November 1918, sollte um jeden Preis, sprich auf Kosten der sowjetischen Bevölkerung, verhindert werden. Oder mit den späteren Worten Görings vom 24. August 1942: Bevor das deutsche Volk in eine Hungerkatastrophe kommt, sind die besetzten Gebiete und ihre Bevölkerung dem Hunger auszuliefern. Am 8. November des Vorjahres hatte er vom größten Sterben seit dem Dreißigjährigen Kriege gesprochen. Sein Kollege, der Reichsführer SS Heinrich Himmler, gab bereits Mitte Juni 1941, eine Woche vor dem Überfall, bei einem Treffen mit hohen SS-Führern auf der Wewelsburg als Planziel eine Dezimierung der sowjetischen Bevölkerung um 30 Millionen Menschen vor. Am 22. Juni 1941 fiel die Wehrmacht mit rund 3 Millionen Soldaten und 625.000 Pferden in die Sowjetunion ein, wo sie anfangs gegen eine sich zäh verteidigende, aber schlecht organisierte Rote Armee – Stalin hatte sie zuvor der meisten ihrer führenden Köpfe beraubt – weite Geländegewinne verzeichnen konnte und bei den großen Kesselschlachten hunderttausende sowjetische Soldaten in Gefangenschaft nahm. Um die Bevölkerung im Reich zu entlasten, hatte die Wehrmacht die Devise, sich aus dem Lande zu ernähren. Hitlers allgemeine Anweisung, es kommt darauf an, den riesenhaften Kuchen handgerecht zu zerlegen, damit wir ihn erstens beherrschen, zweitens verwalten, drittens ausbeuten können. Der Riesenraum im Osten muss zunächst schnellstmöglich befriedet werden, am besten dadurch, dass man jeden, der nur schief schaut, totschießt, war von Verwaltung und Wehrmacht bereits in konkrete Pläne für die Besatzungspolitik operationalisiert worden. Die Bevölkerungs- und Ernährungsspezialisten aus der Verwaltung teilten den sowjetischen Raum westlich des Urals in sogenannte Überschuss- und Zuschussgebiete ein. Geplant war, die fruchtbaren Überschussgebiete, die sie im Schwarzerdegebiet der Ukraine und im Kaukasus ausmachten, von den nördlich gelegenen Zuschussgebieten hermetisch abzuriegeln und die Bevölkerung dem Hungertod preiszugeben. In den wirtschaftspolitischen Richtlinien der Wirtschaftsorganisation Ostgruppe Landwirtschaft vom 23. Mai 1941 las sich das so: Die Bevölkerung dieser Gebiete, insbesondere die Bevölkerung der Städte, wird größter Hungersnot entgegensehen müssen. Viele 10 Millionen von Menschen werden in diesem Gebiet überflüssig und werden sterben oder nach Sibirien auswandern, ein Euphemismus für brutale Vertreibung, Leo Ensel, müssen. In der Realität erwies sich dieser Plan jedoch über weite Strecken als schwer praktikabel, da die deutsche Besatzungsmacht sich außerstande sah, die hungerbedingten Wanderungsbewegungen zu unterbinden. Punktuell konnte er allerdings durchaus und im Sinne der deutschen Aggressoren infernalisch erfolgreich umgesetzt werden. Dies gilt insbesondere, ein klarer Verstoß gegen das damals geltende Kriegsvölkerrecht, für die sowjetischen Kriegsgefangenen, von denen 3,3 Millionen, das heißt 57,9%, in deutschem Gewahrsam an Hunger, Entkräftung und Seuchen elendig verreckten. Dass die auf diese Weise ermordeten sowjetischen Kriegsgefangenen, ihr Tod war von vornherein als Kriegsnotwendigkeit einkalkuliert, nach den europäischen Juden die zweitgrößte Opfergruppe der Nationalsozialisten darstellen, ist nach wie vor im deutschen Bewusstsein nicht angemessen präsent. Durchsetzen ließ sich der Plan ebenfalls bei der um die rund 500 Tage andauernden systematischen Einschließung von Leningrad, das später wie Moskau und die anderen großen Städte dem Erdboden gleichgemacht werden sollte, die 900.000 bis 1 Million Opfer forderte. Andere Städte wie Charkow glichen aufgrund der rigiden Requirierungen durch die Besatzer und der Abriegelung der Stadt zeitweise einem Hungerghetto. In der Ukraine und auf der Krim wurden ganze Regionen zu Kahlfraßzonen, in denen keinerlei Lebensmittel oder andere verwertbare Güter mehr vorhanden waren. Kurz, das zynische Epitaph des völkischen Beobachters vom 4. Februar 1942 für die gefallenen deutschen Stalingrad-Kämpfer, sie starben damit Deutschland lebe, trifft zu 100% zu, wenn man es auf die Millionen Sowjetbürger bezieht, die zugunsten der Deutschen in Wehrmacht und Reich Hungers sterben mussten.
Das soll es für heute gewesen sein. Ich sage Tschüss und hoffe auf eine friedlichere Zeit, sagt Detlef.